So, die Auerwildpalz oder das Jahr des Auerwildes. Fangen wir in der Balz an. Man kann davon ausgehen, wenn die ersten wärmeren Temperaturen längeren Tage kommen, dass das Auerwild da schon anfängt zum Balzen. Für mich war da immer Stichtag der 1. April. Da gehe ich durchs Revier, schaue mal in den Gebieten, wo ich das Auerwild in die letzten Jahre ja immer wieder gehabt habe oder in einem neuen Gebiet vermute. An, ob man irgendwo am Boden im Schnee vielleicht Fährten findet vom Auerwild, die was man ja sehr gut erkennen kann. Es schaut ja aus, als wie ein Mini-Trittsiegel von einem Dinosaurier. Also so kann man das in etwa vergleichen. Man wird in dieser Zeit aber nur das Trittsiegel alleine finden und noch nicht die Schleifspuren von den Schwingen. Weil die Schwingen, die lässt er erst hängen und schleift sie im Schnee nach, wenn er quasi erregt ist in der Balz, wenn er die Bodenbalz macht. Jetzt hat der Anfangs April der Hahn noch keinen Grund, dass er während dem Balzen am Boden geht. Da wird er sich nur unnötig einer Gefahr aussetzen. Wenn man jetzt am Anfangs April in den Auerwildbestand, in etwa in der Früh, um 4, Viertel über 4, unter einem Baum sitzt und wartet, bis das Auerwild anfängt zum Balzen, dann wird es meistens so um 3, Viertel 5, wird man es erstmal. Also wenn der Hahn anfängt zum Balzen. Das ist am Anfang, kann das 5 oder 10 Minuten dauern, dass man nur am Anfang das Glöckeln hört. So. Dann wird es immer schneller und geht dann über in das Glöckeln, Trillern, Hauptschlag, Schleifen. Und wenn er sich dann eingespielt hat, der Hahn, macht er ein Gsatzl nach dem anderen. Man kann auch ab und zu das sogenannte Worgen hören. Das ist ein ähnliches Geräusch, als wie wenn sich wer übergeben wird. So, das ist meines Erachtens, macht das der Auerhahn, um seinen Schlafbaum, sein Territorium gegenüber andere abzustecken. Man muss auch dazu sagen, Auerwild ist relativ leise beim Balzen und man hört das maximal 100 Meter, vielleicht 150 Meter, da muss aber schon alles zusammenpassen. Hat man irgendwo ein Gewässer daneben, kann man das schon vergessen, da braucht man sich gar nicht hinhocken, weil man den Auerhahn schlecht hört. Auch noch ganz eine gute Faustregel ist, der Hahn fängt in etwa Viertelstunde bis 20, 25 Minuten vor die ersten Singvögel an. Und wenn die Singvögel dann angefangen haben, hört man den Auerhahn nur mehr ganz schlecht, da muss man schon nahe dabei sein und nahe dabei meine ich auf 50 Meter oder einen Baum legen, so in etwa 30 Meter. Umso näher man das, dass man der sogenannten Hennenwoche kommt, die ist zwischen 20. und 30. April, ganz grob gesagt, umso intensiver wird die Balz, umso früher fangen die Hähne an zum Balzen. Das steigert sich dann bis in die letzten Apriltage, das teilweise schon um 4 Uhr in der Früh, wo es noch stockfinster ist, am Baum oben anfangen zum Balzen. Der Auerhahn fällt ja am Vorabend auf seinen Schlafbaum ein, wo man sich dann ungefähr 1,5 Stunden vor Sonnenuntergang oder bevor es finster wird, Entschuldigung, und das Gebiet sitzt, dann könnte man auch hören, so, wo der Hahn auf den Schlafbaum einfällt, der macht dann vielleicht noch sein Abendgebet und der Abendgebet versteht man das ganz normale Balzen, die 4 Gsatzl wieder Glöckeln, Trillern, Hauptschlag und Schleifen und dann schlaft er ein am Baum oben. Und wenn man in der Früh dann in die Nähe von dem Baum geht, also es bringt nichts genau unter diesen Baum gehen, weil da kann man den nicht beobachten, man bleibt so ungefähr eine Baumlänge weg oder 50 Meter weg und horcht dann, wann dann in der Früh der Auerhahn munter wird und anfängt zum Balzen. Wie gesagt, umso näher das der Hennenwoche kommt, umso früher fangen die Hähne an und umso intensiver ist die Balz dann auch. Meistens um den 20. April um hört man dann das erste Mal das Locken der Hennen. So. Und die machen da nichts anderes, als wie das die Hennen provozieren. Und das erste Mal, wenn die Hennen locken, dann kann man einen Bestand drin hören, so, wo die Hähne dann vom Baum am Boden runtergehen. Erst ab dem Zeitpunkt ist für einen Hahn, das ergibt es einen Sinn, dass der am Boden sein Territorium absteckt und dort balzt. Das sind oft ganz kleine Bereiche, die vielleicht so groß sind wie ein Baugrund, also 400, 500 Quadratmeter maximal, was der Platzhahn oder was die Hahnen da eben nutzen. Die Hennen haben die Eigenschaft, dass sie am 20. bis 23. April in etwa dann von Baum zu Baum fliegen und immer wieder locken. Und somit provozieren sie die Hahnen am Boden herunter und schauen sie an, wo ist jetzt der stärkste Hahn, wer setzt sie durch. Und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, wo die Henne bereit ist, sie treten zu lassen, geht auch die Henne am Boden runter, aber die ist sehr vorsichtig, das ist meistens erst in der Dämmerung oder wo gute Sicht ist, wahrscheinlich wegen den Bodenfeinden wie Marder, Dachs und Fuchs. Und dann gehen die Hennen zum Blatthahn. Die akzeptieren eigentlich nur den stärksten Hahn und lassen sich zu einem überwiegend großen Teil nur vom Blatthahn treten. So ein Drehtakt dauert eigentlich nicht lang, das ist innerhalb von ein paar Sekunden vorbei. Und es ist ja schon beobachtet worden, dass sie ein und dieselbe Henne am Morgen öfters treten lässt. Die Hauptbeutezeit bei uns im Gebirge ist so bis um den 5. Mai, dass man beobachten kann, dass Hennen auch treten werden. Und dann verlassen die Hennen das Gebiet. Meistens ist das woanders, das Aufzugsgebiet, wie der Beutzplatz. Kann aber auch dasselbe sein. Das kommt immer aufs Gebiet drauf an. Und dann legen die eben das Gelege, das zwischen 4 und 8 Eier hat. Und in etwa 28 Tage ist die Brutdauer. Dann kommen die Jungen zur Welt, die was man Zierperl nennt. Das sind keine Nesthocker, sondern sind Nestflüchter. Also die Henne ist selbstverständlich ein Bodenbrüter. Die muss sehr gut getarnt sein. Und in der Zeit, in die 28 Tage, ist natürlich großen Gefahren ausgesetzt. Die Zierperl, die Kleinen, die können ungefähr bis zu einer Größe von einer Zigarettenschachtel nur schlecht oder wenig fliegen. Und das ist die gefährlichste Zeit eben gegenüber Fressfeinden und auch gegenüber nasskaltem Wetter. Wenn die immer am Boden sind und es würde dann noch einmal schneiden oder in der Nacht frostig sein oder stark abkühlen, dann haben wir große Ausfälle bei dem Gesperre. Die Henne führt dann die Zierperl am Anfang zu Ameisenhaufen tierischen Eiweiß. Das ist ganz wichtig, das brauchen sie für das Wachstum, für die Knochenbildung. Und dann bis im September eine kann man dann schon erkennen, was für eine Jungen hat man dabei bei den Hennen, wer entwickelt sich zu Hahnen, das kann man dann schon unterscheiden. Und die werden dann bis zu dem Spätherbst von der Henne geführt und dann teilen sie die auf in sogenannte Hahnentrupps, also wo die Hahnen mehr überwintern und die Hennen. Und im Jahr drauf, also quasi in der nächsten Beutz, nennt man die Einjährigen dann Schneider. Also die einjährigen Männlichen kann man sehr gut unterscheiden von den anderen älteren Hahnen, weil ein Schneider hat an jeder Schaufelfeder einen weißen Saum, also am Ende der Schaufelfeder einen weißen Saum. Und somit kann man den Schneider von älteren Hahnen sehr gut unterscheiden. Bei den Hennen ist es meines Erachtens kaum möglich, außer man hat zwei nebeneinander, dann könnte man sagen, das ist eine größere Henne, eine stärkere vom Körperbau her, das eher ältere Henne ist und die andere vielleicht eine einjährige oder junge Henne. Aber das ist sehr, sehr schwierig. Was mausert jetzt ein Auerwild alles? Das Auerwild mausert das gesamte Federkleid, dann die sogenannten Balzstifte, die verliert es im Juni in etwa, der Auerhahn und die Henne, und im Herbst wachsen die wieder nach. Die Beutstifte braucht eigentlich das Auerwild nur quasi als Schneeteller. Die haben da fast die doppelte Auflagefläche im Fußbereich, also das nennt man auch Fuß, und darum brauchen sie das nur im Winter. Im Sommer ist das nicht notwendig, also die wachsen im Herbst noch. Im September, Oktober ist in etwa die Mauser abgeschlossen und da kann man auch teilweise hören, das Balzen der Auerhenne hat aber nichts mit der tatsächlichen Balz zu tun und auch nicht mit der Rangordnung. Das wird alles erst im Frühjahr dann in der Balz, sprich im April, Anfangs Mai dann ausgemacht. Was sind optimale Balzplätze vom Auerwild? Meines Erachtens hat das nichts jetzt unbedingt mit der Seehöhe zu tun, weil die ist natürlich unterschiedlich, ob ich jetzt ein Revier im Keuch, im Urgestein oder in die Ausläufer der Kitzbüheler Alpen habe, sondern in etwa 50 bis 100 Höhenmeter unter der Waldgrenze. Das sind so die beliebtesten Bereiche bei uns im Gebirge, wo sich das Auerwild aufhält. Wann es möglich ist, dann nutzen die natürlich südöstlich gelegene Hänge, wo ich die Morgensonne habe. Optimal wären Tannen, Fichten, Lärchenmischwald, Das ist perfekt mit Altholzbeständen, ist aber heutzutage schon ein Wunschdenken, teilweise auch in Zweitdurchforstungsbeständen. Da reden wir von einem BHD, also Brusthöhlendurchmesser der Bäume von 20, 25 Zentimeter aufwärts. Da nimmt das Auerwild diese Bereiche schon an, als Balzplätze, als Lebensräume. Wichtig fürs Auerwild ist einfach ein lichtdurchfluteter Wald, wo ihr auch eine Bodenvegetation habt und wo der Auerhahn durchstreichen kann. Durchstreichen, also durchfliegen. Ganz wichtig für einen Auerhahn ist, er braucht immer eine Flugschneise, einen Fluchtkorridor, wo er wegstreichen kann vor Feinden. Da gehört natürlich auch der Mensch dazu. Und eine Bodenvegetation. Das ist ganz wichtig und das kann man fürs Auerwild auch herrichten. Wie ernährt er sich im Winter? Fast zu 100% aus Nadeln und im Sommer oder Frühjahr, wenn die ersten Knospen kommen oder im Sommer dann die Beeren, Moosbeeren, Kranken, ernährt er sich von denen, auch Brombeeren nimmt er und das kann man dann auch in der walzenförmigen Losung wieder erkennen. Im Winter ist er rein strukturiert und man erkennt auch die Nadeln darin und im Sommer ist die eher fladenförmig und weicher, weil eine hochwertigere Nahrung da ist und da haben sie dann eine weichere Losung. Also da hat man das walzenförmige kaum bis gar nicht. Noch zur Bejagung. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder den Hahn anzuspringen. Beim Schleifen hört und sieht der Hahn nichts, wenn er am Baum ist. Das heißt, man wartet ab. Und nach dem Hauptschlag kann man 2 bis 4 Schritte gehen und dann muss man wieder absolut still sein. Eine bessere Variante ist sicher aus dem Tarnzelt oder aus dem Schirmäußer. Da kann man das Auerwild am Boden beobachten und auch von der Bejagung her ist es viel sicherer, weil man einen Kugelfang hat. Meines Erachtens, wo man alle Regeln einhalten muss mit Kugelfang, ist die Erlegung vom Baum aber nicht mehr rechtskonform und dürfte man im Normalfall auch nicht machen. Bei uns in Salzburg gibt es die Vorschriften von der Munition her, dass man bei den Schrotgewehren eine Mindestschrotkorngröße hat von 3,5 mm, maximal 4 mm. Und wenn man dann ein Kugelgewehr mit Zentralfeuerpatrone verwendet, muss man mindestens die 22er Hornet verwenden, aber einen maximalen Projektildurchmesser von 6,5 mm. Sprich, mit einer 308 dürfte man einen Auerhahn bei uns in Salzburg nicht erlegen. Neu ist jetzt auch mit der Munitionsverordnung, dass man auch mit Randfeuerpatronen den Auerhahn erlegen darf. Und da steht aber auch in den Ausnahmebescheid drin, man muss mindestens entweder die 17 HMR haben oder die 22er WMR. Wie kommt man jetzt überhaupt zu einem Abschuss von einem Auerhahn? Das ist so geregelt, in einem Verbreitungsgebiet müssen 16 balzende Hahnen bestätigt werden. Als Verbreitungsgebiet wird hergenommen die Hegegemeinschaft, sprich die Wildregion. Und dann kriegt das einzelne Revier einen Bescheid, den der Bezirksjägermeister ausstellt, für den Zeitraum von 1. bis 31. Mai hat man die Möglichkeit, 3 Wochen in einem Stück auszusuchen. Das heißt, wenn ich dem Jägermeister sage, ich will von 1. Mai bis 21. Mai innerhalb von diesem Zeitfenster die Schusszeit haben, dann steht die auch am Bescheid oben. Das ist wichtig, nur in dieser Zeit und erst, wenn man den Bescheid hat, darf man den Auerhahn erlegen. Auch ein wichtiger Faktor ist und steht auch im Bescheid drin, bei der Erlegung muss ein Jagdschutzorgan dabei sein. Es steht nicht dabei das Jagdschutzorgan, sondern ein Jagdschutzorgan. Es geht um das, dass das Jagdschutzorgan den Alphahahn oder Platzhahn, den Dominanten, erkennt und der ist zum Schonen und darum muss ein Jagdschutzorgan bei der Erlegung dabei sein. Der Auerhahn ist selbstverständlich bruchwürdig, das heißt, er bekommt auch einen letzten Bissen und der Schütze bekommt auch einen Bruch. Zu melden ist die Erlegung eines Auerhahnes innerhalb von 3 Tagen beim Hegemeister.